Sind wir schon drin? Geht's los?
Es pfeift noch die Kaffeemaschine, ist aber gleich durch.
Klingt, als würde ein Zug abfahren.
Ja, keine Ahnung, das macht die seit ein paar Wochen. Die hält eigentlich ganz gut, schon so seit 3, 4, 5 Jahren. Bin guter Dinge.
Aber es sind erste Alterserscheinungen.
Ja. Aber die macht einen guten Kaffee, so. Das ist,
Der Kaffee ist gut, ja?
das wäre eine
Der
Katastrophe.
Streuselkuchen auch.
Kommt der auch aus der Kaffeemaschine, oder
Nee,
wie?
der kommt von Balkhausen, da bin ich eben hingefetzt.
Strassi, du musst wissen, du bist ja nicht da. Es gab schon Ärger hier. Ich war zu
Ja,
laut.
warum?
Ja, ich habe das Video von unseren Ryder Cup-Helden hier zu laut abgespielt. Im Bus haben die rumgekrölt.
Nee, du hast das im Hausflur zu
Ja,
laut
sag ich
abgespielt.
ja.
Ich finde es immer unangenehm, wenn man auffällt bei den Nachbarn im Hausflur, wenn man zu laut ist oder
Okay.
Bist du auch einer von denen, die vor der Wohnungstür warten, bis die Luft rein ist im Hausflur, damit man keinen Smalltalk machen muss mit den Nachbarn, wenn man dann runtergeht?
Ja, nee, das nicht. Aber Smalltalk im Hausflur ist schon immer unangenehm, weil es können ja auch alle mithören gefühlt, ne? Also dabei es
Wie
gibt
soll der Bucky denn die 18 Etagen da von oben scannen? Das kann er ja gar nicht wissen, wer da alles ist.
Genau, und vor allen Dingen auf diesen steilen Stufen, wo ja teilweise noch Seilschaften hängen, vom Wochenende zuvor.
Deswegen verlässt er die Wohnung teilweise per Basejump hier aus dem Fenster.
Ja. Und gestern habe ich ja
Habt ihr denn?
in unsere Gruppe, habe ich ja gestern in den Recherchekeller reingeschrieben. Ich habe ihn gefunden, in Freiburg im Stadion.
Wen?
Den Bakic-Recherchekeller.
In Freiburg hast du ihn
Hast du das
gefunden?
gestern gar nicht gesehen, das Foto, was ich in unsere Gruppe reingestellt
Das
habe?
war das Rechenzentrum
Ja,
in Freiburg, ja.
genau.
Da laufen die
Ja,
Server heiß.
genau.
Aber habt ihr gestern denn auf Verein U20 WM geschaut?
Ja, natürlich. Alles, was mein Sohn macht,
Ja?
gucke ich mir an.
Natürlich nicht.
Ja, die ist ja jetzt gestartet bei Magenta TV und Magenta Sport. Macht richtig Spaß, muss man sagen. Und gestern war Italien dran und da, ich weiß nicht, Bucky kennt den wahrscheinlich noch, Jacopo Sardo. Der hat
Ja
letzte
klar,
Saison beim
natürlich.
FCS
Beim FCS hat
gespielt.
er gespielt.
Ja. Allerdings nur zwei Saarland-Pokaleinsätze. Und ich habe ihn natürlich getauft in Il Salsiccia, Di Leona oder Del Leona.
Gottes Willen.
Aber wo wir hier schon Cross-Promo machen, nennt man das im Fachjargon, also Werbung für andere Produkte von Magenta Sport und Magenta TV. Und du den Ryder Cup angesprochen hast vorhin, bitte unbedingt auch die Doku über Bernhard Langer anschauen. Eine wirkliche Golflegende, die gibt es auch bei Magenta TV zum Anschauen. Ich habe sie letzte Woche schon gesehen. Wirklich herausragender Sportler, den man in einer Reihe nennen muss mit Boris Becker, Michael Schumacher, Dirk Nowitzki etc. Finde ich.
Bekommt man, wenn man 11-mal Minigolf gewonnen hat, auch so eine Doku eventuell?
Der Wagner Cup.
Ich muss hier übrigens mal ganz kurz einhaken. Ich sitze ja hier gerade auf irgendeinem so Schrank am Münchner Airport mit Blick auf den Security-Check-in und jetzt ist hier gerade tatsächlich Mark Forster reingekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der ein oder andere kennt ihn noch. Vielleicht kriege ich ihn gleich. Er ist ja FCK-Fan, hat jetzt nichts mehr mit der dritten Liga zu tun, aber sollte er hier gleich vorbeikommen, freut er sich sicherlich mal, hier kurz Gast zu sein.
Ja, er war beim absoluten Tiefpunkt des FCKs mein Gast bei Viktoria Berlin. 0:4 Niederlage. Da stand es schon an der Halbzeit so.
Ah, stimmt, das Spiel, wo Felix Götze so schwer verletzt war
Ja,
auch, ne?
genau.
Ja, viele Grüße. Ich kenne Marc noch aus den alten Radiozeiten von früher, wo er immer ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat mit seinen Hits.
Jetzt wissen wir übrigens, wo Strassi sitzt am Flughafen. Abflug Z, das ist da, wo in München die ganz Wichtigen fliegen.
Das ist korrekt. Ich habe gerade auch Patrick Wasserzieher gesehen,
Auch noch.
Sky-Kollege. Ja, es ist Wahnsinn, was hier eben. Man muss hier sich einfach auf so einen Schrank setzen, weil hier alles voll ist, mittendrin und man sieht das Who is Who der Prominenz.
Wasserzieher wahrscheinlich mit der SZ unterm Arm und dem Kicker.
Ganz genau. Und da hat ja die Recherchekarriere von Jannik Bakic begonnen damals bei Sky 90. Es gibt über alle Gäste ein Dossier.
Gab es heute auch.
Ja, genau. Ich
Nach
habe.
Jahren, gab es mal wieder ein Dossier.
Ganz genau. So. Ich würde sagen, wenn Strassi fehlt, ist es maximal die zweitbeste Folge aller Zeiten.
Ja, aber ich bin noch da.
Ja, aber so weit weg, Sohn.
Okay, dann machen wir die zweitbeste Folge aller Zeiten.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, seid gegrüßt, schön, dass ihr mit dabei seid bei Folge 86 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute live aus den Barkic-Studios in Köln. Drei sitzen am Tisch, einer sitzt am Flughafen. Ich beginne mit dem Mann, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie Vicky Leandros. Für ihn hat sie den Song gesungen, Ich liebe das Leben.
Richtig schön.
Er ist der Schlager von 4:3. Der Wagner vor mir fährt in jedes Städtchen und hat ein Bett im Spielfeld. Unser Drittliga-Roland Kaiser. Darum hat er nicht Nein gesagt. Thomas Wagner.
Also das ist Top 3 ever, muss ich sagen.
Der nächste sitzt am Flughafen und teilt sich den Geburtstag unter anderem mit dem legendären Costa Cordalis. Macht am Mikrofon Modern Talking, ist wie Thomas, nur anders, also Christian anders. Der Udo Jürgens von 4:3 mit dem Unterschied, er war schon vielmals in New York. Christian Straßburger.
Hallo, servus.
Und von der Hitparade zur Fitparade, denn er hat am gleichen Tag Geburtstag wie Mark Terenzi. Der wurde zum Stripper, unser Yannick wurde zum Strippenzieher, der Boyband-Leader von 4:3, Yannick Barkic.
Ja, und den besten Titel hast du doch vergessen. Dschungelkönig.
Ist er auch geworden, stimmt.
Ich meine ja, ne? The Regals and the Regals.
Hat er auch gewonnen?
Ich meine, der hat gewonnen, klar.
Oh, das müssen wir recherchieren. Das liegt so lang zurück schon.
Und ich muss ja sagen, alle die du genannt hast für mich, die leben gar nicht mehr. Schade.
Bei dir?
Thomas Anders lebt noch.
Nee, ich meine Costa Cordalis und so.
Ja, Udo Jürgens natürlich auch nicht mehr.
Gott hab sie alle selig. Ja. Ne? Ja, gut.
Du hast jetzt den Stecker gezogen hier.
Ja. So, ja.
Dann macht mal weiter.
Ja, dann machen wir jetzt mal den Blick nach vorne, beziehungsweise in die Aktualität der dritten Liga. Es gibt natürlich ein Thema, das aktuell über allem steht und damit wollen wir beginnen. Es ist das Beben bei den Münchner Löwen. Nach der dritten Niederlage in Folge gab es die Doppelentlassung. Der Trainer Patrick Löckner und der Sportchef Christian Werner, Dr. Christian Werner, mussten gehen und das hat eingeschlagen und für große Verwunderung gesorgt und auch in dieser Runde. Oder hat es euch gar nicht überrascht?
Also nach dem Spielverlauf und nach der Niederlage hat es mich nicht mehr überrascht, dass es um den Trainer geht oder dass er freigestellt wird. Dass es einen Doppelschlag gibt, hat mich schon überrascht. Aber was mich viel mehr überrascht, wir haben vor 2 Wochen hier die Löwen gefeiert. Es ist jetzt 12 Tage her, dass sie nach Rostock gefahren sind oder geflogen sind. Und gefühlt liegt in diesen 12 Tagen alles an der Grünwalder Straße in Trümmern. Also das ist schon auch an Skandalen, Niedergängen und Paukenschlägen reichen Geschichte dieses tollen Vereins. Wirklich schon Rekordtempo. Ich frage mich wirklich, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass Klöckner die Mannschaft komplett verloren hat, wie das ja auch die Frage gestellt wurde, weil dafür war das zu eindrucksvoll, was Niederlechner auch gesagt hat. Frage mich, ob der Kader so stark ist, wie wir ihn alle eingeschätzt haben. Ich habe seit Rostock ein bisschen meine Zweifel, weil ich finde, dass zum Beispiel Tempo fehlt. Aber von Kontinuität, wie gestern einer in unserer Gruppe geschrieben hat, sind die Löwen natürlich mal wieder meilenweit entfernt.
Also wenn man es so nimmt, wie wir reingekommen sind mit Schlagern, über 7 Brücken musst du gehen. Wenn die 7 Brücken gebaut worden wären von irgendeinem von den Löwen, dann würde schon die erste direkt einkrachen. Das ist ja, also das kann ja nicht sein, dass wie, wenn Veggi sagt, in dieser kurzen Zeit all das brach liegt, dann frage ich mich, was ist das für ein Fundament? Was ist das überhaupt dann auch für Verantwortliche, die sich jetzt natürlich auch denken, ah, ich würde gern zu den Löwen, auch für ein Zeichen. Ja, da weißt du ja, du kannst machen, was du willst, auch zukunftstechnisch planen etc. pp. Das ist einfach innerhalb von 2 Wochen alles am Arsch, um es mal salopp zu sagen. Das Glöckner geschasst wurde. Das kam jetzt nicht mehr überraschend. Da hat man dann schon wirklich so Signale wahrgenommen, dass man nicht zufrieden war mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Die Ergebnisse haben dann auch nicht mehr gestimmt. Und außerdem kennen wir das Geschäft. Aber die Entlassung von Dr. Christian Werner, die hat mich mehr als überrascht. Und die finde ich auch nach einer Nacht drüber schlafen sehr besorgniserregend für 1860 München. Vor allen Dingen mit dem Wissen, was ist da jetzt dahinter? Also im Prinzip ist dahinter nur Amateurwissen, kein Fachwissen mehr in diesem sportlichen Bereich, der nötig ist. Und das halte ich für eine Reaktion, die kann den Löwen noch richtig wehtun.
Also mich überrascht auch das Aus von Werner. Das überrascht, glaube ich, alle, weil damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Glöckner haben wir jetzt schon abgearbeitet. Das war klar, dass es auf Sicht nicht mehr behaltbar sein wird in dieser Kombination mit Mannschaft und Dr. Christian Werner. Ich frage mich, was da vorgefallen ist. Also es kann ja nicht sein, dass Christian Werner jetzt auch an diesen drei Niederlagen oder auch an dieser Entwicklung seit Saisonbeginn bewertet wird, weil Dr. Christian Werner ist ja eigentlich erstmal dafür da, die Mannschaft zusammenzustellen. Und wenn man das mal rückblickend betrachtet, hat die Löwenmannschaft eine Qualität, die sie so noch nie hatte in der dritten Liga. Also das ist die Mannschaft, mit der die Löwen aufsteigen müssen. Und das hat Dr. Christian Werner dahingesetzt mit einem Budgetrahmen, der, glaube ich, jetzt nicht alles andere gesprengt hat, sondern es ist immer noch alles solide. Deswegen frage ich mich, warum? Also was ist vorgefallen?
Naja, also da möchte ich aber schon noch mal einen kleinen Einspruch. Also dieses Ding auf der einen Seite, der Trainer ist klar, der muss weg und der Sportchef hat nur super gearbeitet. Das sehe ich schon ein bisschen anders. Klöckner hat eine super Vorbereitung gespielt. Die ersten zwei, drei Spiele waren top und seitdem ist auch die Entwicklung schlechter geworden. Das stimmt. Es waren auch viele knappe Ergebnisse dabei. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das in Aue war Wahnsinn. Ein reguläres Tor wird aberkannt. Zweimal Innenpfosten. Also da hat sich dann auch alles dagegen ein bisschen gestellt. Strassi, einen Einspruch nur. Ich glaube nicht, dass Paula, der jetzt übernimmt, der hat schon auch einiges gesehen. Und wenn du dir die Vita von Christian Werner anguckst, der hat auch als Spieler Freiberg, Erntebrück und so. Und dann war er in Waldhof Scout. Und jetzt, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das seit Jahrhunderten professionell ist und der andere ist nur Amateur. Das klingt mir dann gegen den Paula ein bisschen zu, ja, fast abwertend. Ich weiß aber, wie du es gemeint hast. Nur beim Sportchef muss ich natürlich fragen, wenn vor dem Spiel in Aue ich aus mindestens 6 oder 7 Richtungen schon höre, egal wie das Spiel ausgeht, der Klöckner ist eh weg, dann kann aber auch irgendwas im Verein nicht stimmen. Das muss ich dann auch dem Sportchef ein Stück weit ankreiden. Entweder er sagt im Sommer, das ist die Mannschaft, die habe ich dem hingestellt und da gehen wir jetzt durch, weil punktemäßig ist das ja noch zu reparieren, oder ich muss die Entscheidung vor dem Aue-Spiel treffen und sagen, mit dem Trainer geht's einfach nicht mehr. Also Werner komplett rausnehmen, das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Da war jetzt viel drin. Also das Erste ist, wir wurden ja gefragt, ob wir überrascht waren über diese Entlassung und ich denke mal, überrascht über Glöckners Entlassung waren wir nicht. Nicht, dass er weg muss und dass das sowieso selbstverständlich ist und sowas, das habe ich auch nicht gesagt. Ich glaube, das hat Jannik auch nicht so gemeint. Und bei Amateur, klar, hat Paula auch schon das ein oder andere erlebt. Aber um mal ehrlich zu sein, das ist ja dann nichts, wo du weißt, den Verein so, wir verzichten jetzt auf Dr. Christian Werner, weil wir haben genug sportliche Fachkompetenz im Verein für den Profibereich und das große Ziel zweite Liga. Ich will ihm ja gar nicht da irgendwas wegnehmen, aber ich gehe mal davon aus, die Löwen werden dann auch jemanden suchen, der da in anderen Bereichen gefischt hat. Es bleibt aber unterm Strich ganz klar, dass vor 3 oder 4 Wochen der Verein noch gesagt hat, Dr. Christian Werner, das ist das Beste, was uns seit langem passiert ist. Das ist der beste Sportdirektor, den wir seit langem hatten. Das ist der beste Kader. Das sind die besten Transfers. Und das sieht man ja auch in so aufgeheizten Foren oder Instagram oder Facebook, wo ja sonst immer alles drunter und drüber ist, da siehst du zu 99,9% Löwenfans, die völlig die Fassung verloren haben und sich fragen, was da eigentlich passiert ist. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das, was der Verein dann in die Öffentlichkeit tragen muss. Was ist denn der Grund für die Entlassung von Dr. Christian Werner? Denn vielleicht gibt es da etwas, was wir nicht wissen. Und dann können wir natürlich nochmal von vorne das Ganze besprechen. Aber mit dem Wissensstand jetzt ist das schon sehr fragwürdig.
Veggie hat 2, 3 Punkte richtig angesprochen. Ich stehe irgendwo dazwischen. Also zum einen diese Kommunikation vor dem Aue-Spiel, das kann man natürlich deutlich besser lösen. Man hat schon gemerkt, Werner steht nicht mehr komplett hinter Glöckner. Anderes Beispiel Regensburg gestern, wie Bayer Lotzer sich hinter Wimmer gestellt hat, das ist outstanding und zeigt einfach, ich stehe hinter dir. Das gab es unter der Woche bei den Löwen nicht. Dann natürlich zu Recht die Frage, warum entlässt man ihn dann nicht schon vor dem Aue-Spiel? Ich kann mir vorstellen, die Interimslösung oder die Lösung lag noch nicht auf dem Tisch, deswegen hat Glöckner noch dieses eine Spiel bekommen. Das andere, ein Fehler, den Werner gemacht hat im Sommer, ganz klar, der hat den Vertrag halt mit Glöckner verlängert. Wenn du schon im Sommer eigentlich nicht davon überzeugt bist, mit diesem Trainer durch die Saison zu gehen, musst du dich eigentlich von ihm trennen. Dann darfst du den Vertrag nicht verlängern. Da hat er halt den Fehler gemacht. Aber das ist für mich auch so gefühlt der einzige Fehler. Der Kader, haben wir eben besprochen, ist mega. Er hat die Löwen 2-mal zum Klassenerhalt geführt. Natürlich hat er dafür auch 2 Trainer verschlissen mit Jannikis und Glöckner, wobei die beiden Trainer auch eben zu ihrer Zeit das Ziel dann auch erreicht haben mit dem Klassenerhalt.
Ja, aber ist das Ziel, also ich verstehe, was ihr meint. Ja, überrascht bin ich dann auch. Strassi, da hast du recht, das war ein richtiger Hinweis von dir. Aber Und ich sehe auch, dass du vielleicht sagen kannst, da ist jemand, der versteht sich mit beiden Gesellschaftern gut. Was ist jetzt wieder mit der Kontinuität? Trotzdem sehe ich am Ende natürlich einen brachial prominenten Kader mit Volland und Niederlechner. Aber ich habe mittlerweile meine Zweifel, ob er so ausgeglichen besetzt ist. Die Trainerthematik hast du angesprochen. Und ob man jetzt den Klassenerhalt mit den Löwen also aufs positive Tableau von Christian Derner schreiben kann. Also ich sehe insgesamt das Wirken ein bisschen, glaube ich, ein bisschen kritischer als ihr. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, du hast dich für einen Weg entschieden. Ich glaube, er ist selber davon abgerückt mit dem Trainer und jetzt ist man von ihm abgerückt und jetzt stehen die Löwen mit einer top prominent besetzten Mannschaft mal wieder vor einem Chaos.
Das ist ja das allergrößte Problem, dass alle Gespräche mit Trainern, die im Hintergrund liefen in den letzten Wochen, von Werner geführt, total wertlos sind. Man fängt bei null an und jetzt soll Manfred Paula der Mann sein, der den nächsten Löwentrainer findet. Also ich frage mich, ob das die richtige Entscheidung ist vom Verein, weil es wirft den Verein so weit zurück. In den letzten Jahren hat kein Aufsteiger den Trainer innerhalb einer Saison gewechselt. Der letzte war VfL Osnabrück, da ist Scherning gegangen, Schweinsteiger kam. Das war aber nicht, weil Osnabrück Scherning nicht mehr haben wollte. Also ist kein gutes Zeichen von den Löwen, wenn man aufsteigen möchte.
Johannes Oerding will gerne was sagen.
Es gibt natürlich Kritiker, die das jetzt ins Positive drehen und sagen, das ist ein Zeichen für eine neue Entschlossenheit bei den Münchner Löwen, weil man eben sehr früh handelt. Bei den vergangenen Trainern hat man sehr lange gewartet bis zu den Entlassungen. Ich habe mal nachgeguckt, bei Kölner war es der Januar, bei Jakubacci der Dezember und bei Iannikis auch der Januar. Und das Ziel ist ja klar, der Aufstieg, nichts anderes soll es sein. Und dafür braucht es jetzt einen, wenn man so will, ja, Aufstiegsfeuerwehrmann, wenn es sowas überhaupt gibt. Ne? Da stellen sich jetzt alle die Frage, wer wäre denn jetzt der richtige Mann? Jetzt übernimmt erstmal der Trainer der zweiten Mannschaft, aber wer kommt dann? Da geistern jetzt schon verschiedenste Namen auch natürlich durch die Welt. Michael Köllner gehört auch wieder dazu. Peter Packholt ist ein Name. Sascha Hildmann gilt als Favorit laut einiger Medien. Thomas Wörle wäre natürlich ein Trainername, der auch sehr offensichtlich ist. Wen würdet ihr denn eigentlich dann
also
sehen,
da, der am da, besten passt? Da will ich mal kurz einhaken, da sieht man ja schon. Ne? Also dieser Kader ist darauf ausgestellt, Ballbesitzfußball zu spielen. Ja? Und jetzt geistern da so Namen rum und die werden ja nicht einfach von irgendwelchen Journalisten da mal so an die Tafel geschrieben, sondern die hört man ja hier wirklich. Michael Köllner. Klar hatte der eine gute Zeit und ist da Vierter geworden und so weiter und so fort. Aber das wäre ja verrückt, da zurückzugehen. Oder Peter Packholt, auch das ist verrückt. Das ist dann so, wen hatten wir denn hier mal? Wer kann denn hier nochmal? Da fehlt mir dann wirklich diese Strategie. Und das ist das ja, was ich vorhin gesagt habe. Derjenige, der eine Strategie vorlebt, den muss man ja jetzt eigentlich als erstes holen. Und dann ein Trainer, also sich da so Baustellen aufzumachen bei den Münchner Löwen, das ist für mich unverständlich.
Auf der anderen Seite, Strassi, wenn man die von dir eben angesprochenen aufgehitzten Foren sieht, da ist Kölner ja überraschenderweise einer der Top-Favoriten von den Löwen-Fans. Und wie du sagst, ich finde es dann teilweise schwierig. Hildmann in Münster einen klasse Job gemacht, aber der steht ja für eine ganz andere Art von Fußball. Ich finde aber, wir dürfen auch die Mannschaft mal in die Verantwortung nehmen. Also mit solchen Spielern, und ich habe ja nicht das Gefühl, dass sich jetzt Niederlechner oder Volland Fall irgendwie ja gehen lassen oder keinen Bock haben, aber mit so einer Mannschaft kannst du doch nicht so einen Fußball anbieten wie die letzten drei Spiele, obwohl das in Aue, wie gesagt, auch Pech war. Also gegen Hoffenheim 5-1 verlieren, sonst ist es bodenlos. Da brauchst du nicht über den Sportdirektor und über den Trainer zu reden. Das ist aber jetzt auch mal eine Frage der Mannschaft intern.
Da hast du recht. Ich glaube, mit Werner hätte man einen moderneren Trainer bekommen. Und jetzt mit Paula wird es eine andere Philosophie sein, ein etwas, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken kann, rustikaleren Trainer, also nicht so modern, das glaube ich.
Es braucht einen Trainer, der mit diesen Spielern auch umgehen kann. Und es ist doch jetzt gar nicht notwendig gewesen, irgendwie das Umfeld zu emotionalisieren. Also wir haben ja vor Wochen noch so darüber gesprochen, wie groß die Euphorie ist bei den Münchner Löwen, wie positiv das alles ist, wie diese ganzen Transfers da auch wieder was erzeugt haben. Man war zusammengerückt. Es braucht da jetzt gar keinen emotionalen Trainer, der da mal war, Kölner, Packholt oder sonst irgendwas, sondern es braucht jetzt diesen Trainer, der den Fußball spielt, den Glöckner einfach nicht mit dieser Mannschaft umsetzen konnte. Und wenn du da in so ein emotionales Regal jetzt greifst, dann ist das doch schon gleich der nächste Fehler. Aber was Wegi gesagt hat, stimmt ja auch. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, wenn du Hoffenheim zu Hause hast, darfst du nicht 5-1 untergehen. Wenn du dann siehst, Niederlechner 5,5 und so weiter und so fort, diese Leader, die du geholt hast, die dann auch wegbrechen über mehrere Spiele, dann ist das einfach auch eine Frage des Charakters, der jetzt einfach
kommen muss, der sich zeigen muss, egal wer da an der Seitenlinie steht.
Wir können mal jemanden fragen, der sich auch gut mit dem Trainerdasein auskennt und der jetzt unser Gast ist hier in der frischen Folge 4:3. Wir haben uns nämlich für heute verabredet mit einem, der eigentlich bisher zufrieden sein könnte mit der Saison. Er ist der Cheftrainer des SC Verl. Tobi Strobel ist mittlerweile in der Leitung. Grüße nach Verl.
Hallo, grüße euch.
Tobi, wir haben gerade schon hitzig über die Situation bei den Münchner Löwen diskutiert. Das ist ja auch nichts, was an euch oder an dir dann vorbeigeht. Wie guckt man auf sowas? Ist das irgendwie, verwundert dich das noch oder ist es einfach wieder die typisch Münchner Löwen?
Boah, ich bin, glaube ich, hier intern auch ein bisschen auf den Mund gefallen. Ich habe sie nämlich am Anfang der Saison als mein Aufstiegsaspiranten auserkoren, weil ich die Transfers einfach gut fand, weil du natürlich, da ich aus Bayern komme, schon auch ein bisschen was mitbekommen habe und man hatte so das Gefühl, dieses Jahr geht es nicht an ihnen vorbei und jetzt sind wir auch erst am 8. Spieltag, aber auch diesen Start, die letzten 3 Spiele hätte ich so nicht erwartet.
Aber wenn du jetzt gerade frei wärst und die Münchner Löwen anrufen würden, würdest du dann sagen, ja klar, ich komme, das mache ich, das macht bestimmt Spaß.
Ich hau jetzt einfach mal die ehrlichste Antwort raus. Nein, nein, weil man sich selbst als Mensch kennt. Und ich glaube, dem wäre ich jetzt in der Fußballbranche noch nicht gewachsen, weil da geht es nicht nur ums Fußballerische und deswegen würde ich mir da die Finger nicht verbrennen wollen.
Dann kommen wir doch auch mal vielleicht zu dem Umfeld, in dem du jetzt dann gerade arbeitest. Das kann man natürlich überhaupt nicht mit dem vergleichen, was bei den Löwen los ist. Du bist bei einem der, sagen wir mal, ruhigeren Vereine in der Liga, beim Sportclub Verl, der uns seit Jahren immer wieder überrascht und immer wieder quasi, man bemüht so oft diesen Vergleich des kleinen gallischen Dorfs, das in der dritten Liga sich halt ganz toll behauptet. Und für dich ist es jetzt ja die erste Saison da. Ja, so ein erstes kleines Zwischenfazit. Wie richtig war die Entscheidung für dich, dahin zu gehen, um dich auch weiterzuentwickeln?
Boah, sportlich fühlt sich jeden Tag richtig an. Auch privat fühlt sich richtig an. Die Familie ist dabei. Jetzt sind wir noch nicht so lange hier, aber auch da sind wir gut angekommen hier, im Kindergarten gut angekommen hier. Meine Frau ist gut aufgenommen worden, deswegen stand heute sehr zufrieden.
Ich habe mir sagen lassen, du hast 2 Töchter, beide spielen in der Jugend des SC Verl. Wie sehr bist du Vater oder wie sehr bist du auch Trainer von den Töchtern?
Oh, Trainer gar nicht. Die größere Tochter, die ist 5, die spielt hier Fußball, das stimmt, aber die macht gerade auch Handball und Tennis. Da sind wir so ein bisschen für sie auf der Suche, was ihr dann am meisten Spaß macht. Und die zweite hat gerade erst begonnen zu gehen. Die ist nur Fan, die ist noch keine Fußballerin.
Was mich interessieren würde, weil wir haben natürlich ein Dossier über dich bekommen aus unserem Recherchekeller. Und da stand, du hast mal ein Praktikum beim FC Liverpool gemacht und schwärmst von dem Tag, den du dann noch mit dem Manager himself, mit Jürgen Klopp verbringen konntest. Nimm uns doch mal einmal mit, man liest das immer so oft, arbeitslose Trainer hospitieren irgendwo, die gehen dann dahin auch mal für eine Woche oder sowas. Kann man an einem Tag wirklich so viel mitbekommen oder ist das eher so, okay, jetzt kommt mal mit, guckt euch das an, genauso große Augen wie wir als Journalisten oder Fans hätten oder nimmst du wirklich für die tägliche Arbeit was mit daraus?
Ich muss das wahrscheinlich so ein bisschen gerade rücken, obwohl ich darauf noch nie angesprochen worden bin und es immer eigentlich nur geschrieben worden ist. Ich war nicht alleine dort hospitieren. Wir waren mit dem Fußballlehrerkurs dort. Ich glaube, da waren wir 4, 5 Tage in England, haben uns da auch das Eröffnungsspiel der Frauen damals angeschaut. Und in diesem Sinne waren wir 2 bis 3 Tage in Liverpool. Und das war natürlich schon imponierend, alleine den ganzen Tag mit dem Jürgen Klopp verbringen zu dürfen, seine Sichtweisen. Er hat alles so ein bisschen vereinfacht, weil wir im Fußball ja alles relativ kompliziert machen. Ich glaube, sein meistes oder ja, das Wort, was er am meisten gesagt hat, war, es ist alles keine Raketenwissenschaft. Und das hast du probiert, so dir ein bisschen mitzunehmen, so seine lockere Art und seine Aura. Das war schon so das Imponierendste der 3 Tage, muss ich sagen.
Das heißt, Tobi, du kennst jetzt die 2 großen Adressen in Fußball-Europa, die Anfield Road und die Poststraße. Was ist denn das Phänomen SC Verl? Ich meine, wir haben das in den letzten Jahren auch immer hautnah beobachtet. Die Leute sagen zu jeder Saison, dieses Jahr wird das schwer. Aber dennoch schafft es dieser Verein immer wieder zu überzeugen und auch zu überraschen. Was ist da im Verein das Besondere, sodass auch du dich entwickeln kannst und vielleicht irgendwann in andere Sphären greifst?
Ich habe das jetzt bei anderen Vereinen auch schon mal mitbekommen, auch das Jahr, wo ich Trainer sein durfte bei Ingolstadt 2. Ich glaube, hier bei Fair weißt du genau, was du brauchst. Und das habe ich so eine Art auch in der Branche noch nie kennenlernen dürfen. Also sie wissen genau, für was wollen sie stehen und was brauchen wir aber, um das Jahr für Jahr abrufen zu können. Also die Strukturen sind hier ganz, ganz klar. Und auch nach den ersten 4 Spielen war die Struktur ganz klar, obwohl wir nicht gewonnen haben, hatten wir den meisten Ballbesitz und den besten PPDA-Wert. Und das sind die 2 Werte, die dem Verein extrem wichtig sind, weil sie wissen aus den letzten Jahren, wenn wir dort gut sind, wird irgendwann der Erfolg kommen. Und das ist die Klarheit, sich nicht vom Ergebnis leiten zu lassen, sondern von den Parametern, den der Verein oder der Verein sich in den letzten Jahren auf die Fahne geschrieben hat. Daraufhin wählen sie ihre Spieler aus, daraufhin wählen sie ihre Trainer aus. Und deswegen ist das Konstrukt dann auch sehr stabil und bis jetzt auch erfolgreich.
Nur mal für mich, weil ich schreibe hier mit und vielleicht ist es prüfungsrelevant. PPDA-Wert, was ist das genau?
Danke dir. Schau, ich kann dir ich weiß nur, das ist der Pressing-Wert. Wie viele Pässe der Gegner spielt, bis du wieder in deinen Ballbesitz kommst oder wieder einen Ballgewinn hast. Aber genau die Beschreibung, was PPDA heißt, kann ich dir nicht sagen.
Okay. Ich dachte, das ist irgendein Wert, den Veggie heute beim Arzt bekommen hat.
Wir können hier nur immer über den Promille-Wert irgendwas sagen.
Ja.
Aber sag mal ganz ehrlich, für dich auch gerade als junger Trainer, weil du gerade auch das beschrieben hast, wie Ferl seine Spieler und seine Trainer aussucht, finde ich sehr interessant. Je mehr der Fußball in der Öffentlichkeit steht, je mehr Tagesgeschäft auch abhängig davon ist, wie Stimmungen rund um den Verein sind. Du hast eben sehr ehrlich gesagt, du wärst vielleicht noch gar nicht so weit für die Löwen. Wie groß ist dieser Vorteil, wenn du in einem Verein, Elversberg macht das ja in der zweiten Liga auch vor, einfach nur arbeiten kannst und wenn du mal unten drin stehst, gibt es keine Fanproteste beim Training, die Tageszeitung dreht nicht durch, alle sind ruhig, weil selbst ein Abstieg nicht das Ende der Welt wäre, wie gefühlt bei großen Traditionsvereinen. Welchen Vorteil bringt das, wenn du auch natürlich als Nachteil hast, dass dein Stadion nicht immer ein Hexenkessel ist, bei allem Respekt vor der Poststraße, ich finde es wunderbar da.
Aber das ist ja wie im Leben immer so, der Blickwinkel. Schaust du auf das, was du hast oder schaust du auf das, was du nicht hast? Also gehst du glücklicher oder unglücklicher durchs Leben? Und ich glaube, dass wir das hier als Gruppe sehr gut hinbekommen, dass wir das eher schätzen, was wir haben und gar nicht so oft über das andere reden. Die Vergleiche zu setzen ist für mich ein bisschen schwer, weil ich noch nie bei einem Verein Trainer war, wo es dann sehr schnell extrem rund gegangen ist, wo du dann auch in den sozialen Netzwerken irgendwie beleidigt wirst oder wo dann vielleicht auch beim Training Leute da sind, die dir nichts Gutes tun. Zum Glück habe ich diese Seite des Fußballs noch nicht kennenlernen müssen. Die Seite hier, die habe ich jetzt in einer Art und Weise kennengelernt, obwohl es jetzt auch nicht dramatisch war, die ersten 4 Spiele nicht gewonnen zu haben. Aber das schätzt du dann schon wert und weißt, okay, hier fühle ich mich richtig, weil hier geht es um die Art und Weise des Fußballs und das genieße ich genau.
Was mich interessieren würde, ich melde mich hier übrigens vom Flughafen für Tobi, dass du da Bescheid weißt. Ich bin hier nicht shoppen. Ich gehe gerade zum Gate und denke gerade darüber nach, dass wir ja auch bei Trainern in den letzten Jahren immer so das Wort Karriereplan gehört haben. Hast du auch so einen Karriereplan? Und unabhängig davon, dass du natürlich mit vollem Herzen beim SC Verl bist, kannst du uns mal sagen, wo du dich vielleicht irgendwann in ein paar Jahren gerne sehen würdest?
Auch schwer. Also nein, ich habe keinen Karriereplan. Aber man merkt schon, du bist hier und jetzt ist es das überschauliche Ferl, aber gewinnst die ersten 4 Spiele nicht und dann denkst du dir schon, oh, Familie ist hier, 4 Spiele nicht gewonnen und du denkst, boah, was könnte passieren? Gewinnst 3-mal und auf einmal macht irgendjemand, oh, verrückt, ach, könnte jemand anrufen. Also ist ja schon Wahnsinn, wie du von der Öffentlichkeit getrieben wirst, wenn es läuft, ah, wann kommt der nächste Schritt? Wenn es nicht läuft, denkst du dir, oh, wie lange bin ich noch hier? Davon probiere ich mich komplett zu lösen und mindestens die 2 Jahre hier zu genießen. Und Karriereplan, boah, wirklich nein, komplett nicht. Also hätte mir jemand gesagt, ich darf hier in der 3. Liga bei Verl Trainer sein vor ein paar Jahren, hätte ich es dankend angenommen und hätte es unterschrieben. Was die Zukunft noch so beruflich für mich bereithält, weiß ich nicht. Ich probiere es tagtäglich so zu beeinflussen, dass ich mein Bestes gebe. Aber auch, wie gesagt, das Private so immer in den Vordergrund schiebt, dass meine Familie dann auch nicht über eine Niederlage oder so da auch mal zu Hause leiden muss.
Ich denke, der Karriereplan eines jeden Sportlers oder Trainers ist natürlich aber auch, das Maximale aus seiner Karriere rauszuholen. Aber es ist natürlich auch immer schwer planbar, weil gerade im Fußball hängen so viele Dinge oder hängt es von so vielen Dingen ab, wie man dann sich weiterentwickelt. Da braucht es auch oft ein bisschen Glück und braucht einen richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort. Aber du bist auf einem guten Weg und hast ja auch schon ein bisschen was auf der Visitenkarte, warst ja auch lange in Augsburg Trainer und hast da einen Partner oder einen Kollegen gehabt, von dem wir eine Sprachnachricht für dich bekommen haben. Es ist Stefan Aigner, dürfte dir bestens bekannt sein, war dort Co-Trainer, glaube ich, unter dir. Und ist natürlich auch jemand, den man als Spieler aus der dritten Liga kennt. Und der hat eine Botschaft für dich hinterlassen.
Strobel, mein Freund. Aiges hier. So, erstens mal ganz herzlichen Glückwunsch, dass du es in Magenta Podcast reingeschafft hast. Hätte ich dir nicht zugetraut in der Kürze. Aber okay, auch ich kann mich mal täuschen. Und das Zweite, ich hätte noch eine Frage an dich. Die hast du mir, glaube ich, nie beantwortet. Warum hast du mich damals hoch in den Kraftraum geschickt?
Jetzt sind wir auch gespannt auf die Antwort.
Aiges. Du lernst, gell? Und da hat man keine erfolgreiche Zeit. Und so bist du als Mensch. Wir hatten unter der Woche die schönste Zeit. Ich muss sagen, es war wahrscheinlich das lustigste Jahr, was ich je hatte mit dem Stefan Aigner im Trainerteam. Und haben das Spiel, glaube ich, verloren und war das dritte Spiel, zweite Spiel in Folge. Ich weiß es nicht. Und nächsten Tag kam der Aiges dann, muss ich schon dazu sagen, ich glaube, die eine oder andere Minute zu spät zum Treffpunkt. Und dann hatte ich das verlorene Spiel sehr stark in meinen Klamotten. Dann hatte ich diese ein, zwei Minuten sehr stark in meinen Klamotten. Und da habe ich mir gedacht, ach Aiges, weißt du was, gehst du heute in den Kraftraum zu der regenerativen Gruppe und einen Athletiktrainer nehme ich mit raus. Und dann hat es gekracht und das hat so gekracht, dass wir danach, das traue ich mich heute sagen, danach sind wir Freunde geworden. Weil ich glaube, jeder hat sich mal alles von der Seele geschrien. Nicht nur geredet, sondern geschrien. Und da hat man einen kurzen Tag Pause gehabt. Nächsten Tag hat man sich ausgesprochen. Und wie gesagt, heute bin ich extrem stolz, Stefan Aigner als meinen Freund nennen zu dürfen.
Aber ich höre raus, du bist ein sehr strenger Trainer wahrscheinlich, der sehr auf Disziplin legt. Sehr viel Wert auf Disziplin legt.
Man lernt so ein bisschen dazu, dass vielleicht mal die eine oder andere Minute, bevor man auch drüber wegschauen kann, aber das ist ein Prozess, auf den ich gehe. Hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, würde ich sagen, ja, Pünktlichkeit ist mir extrem wichtig. Egal, ob im Privatleben oder im Sportlichen, aber man wird auch einen Ticken reifer.
Und deswegen sind deine Spieler auch alle so diszipliniert, dass sie sich sogar bei uns melden, wenn sie mal nicht bei euch sein können. Ethan Kohler zum Beispiel, der ist ja gerade nicht bei euch, sondern der ist bei der U20-WM. Auch der hat eine Botschaft für dich hinterlassen.
Hallo Trainer, ich bin hier in Chile und ich bin der Trainingsleiterin. Bis jetzt alles läuft gut und ich wollte sagen, dass ich wünsche dir und dem Team viel Erfolg in den nächsten Wochen und ich würde Fel aus Chile unterstützen. So. Ja, mach's gut.
Ja, vermisst ihr ihn gerade sehr?
Ja. Sonst menschlich wie sportlich. Ist schon ein Verlust, aber auch wir haben es ihn da freigestellt. Und ich glaube, ich hätte mich als Spieler genauso entschieden, weil wenn du so eine Option hast, das mal miterleben zu dürfen, musst du das wahrnehmen. Deswegen ja, drücken wir auch von Deutschland ihn alle Daumen, die wir haben.
Nächstes Jahr ist ja die richtige, also die große WM der Herren. Wer weiß, mit einem guten Auftritt kann man sich ja dann auf einmal dafür auch qualifizieren. Und wir haben einen aus der dritten Liga vom SC Verl bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Also das wäre natürlich eine traumhafte Geschichte.
Alles möglich im Sport, ja.
Und wir nutzen die Gelegenheit, um nochmal zu sagen, die U20-WM gibt es natürlich live zu schauen bei uns. Heute spielen Frankreich, Südkorea, glaube ich, kann das sein?
Südafrika.
Sowas, genau. Strassi, du hast ja da Aktien drin und kommentierst ja auch einige Spiele.
Genau, ich habe jetzt am Wochenende kommentiert, ich habe das angeschoben, jetzt übernehmen die Kollegen erstmal.
Ja, Tobi, vielen Dank für deine Zeit. Wir gucken immer sehr interessiert nach Verl, hoffen, dass wir uns dann bald im Stadion sehen und drücken die Daumen, dass die Saison so verläuft, wie du und ihr euch das vorstellt.
Super, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, mein Bruder ist einer eurer größten Fans. Findet das sehr cool, was ihr macht und macht weiter so.
Wahnsinn, den Bruder laden wir das nächste Mal ein.
Vielen Dank.
Danke, ciao.
Liebe Grüße nach Verl.
Danke, ciao.
Ciao. Ciao. Und dann geht direkt weiter die Frage an Strassi. Musst du ins Flugzeug? Du bewegst dich so hektischer durchs Terminal.
Ja, weil natürlich wurde das Gate geändert. Da bin ich jetzt gerade hingelaufen. Aber auch die Flugzeit wurde verändert um eine Viertelstunde. Deswegen bin ich noch da. Und Boarding ist jetzt um 5:55.
Ja, super, dann bleibst du einfach in der Leitung.
Gut, ich habe noch 35 Minuten.
Jetzt schieben wir das nächste Thema an.
Ja, bitteschön.
Wir sprechen über das, was am Wochenende auch ein bisschen die Gemüter erhitzt hat. Und zwar waren das einige Schiedsrichterentscheidungen. Und allen voran ist da die rote Karte gegen Jasula, gegen Essener Jasula, der danach eine Äußerung getätigt hat, die wir gleich noch hören werden. Vorher nehmen wir aber dann unseren Gast zu dem Thema dazu. Denn auch er ist pünktlich in der Leitung angekommen. Und mit ihm wollen wir über all das sprechen, was was jetzt so in der dritten Liga diskutiert wurde. Es ist Alex Feuerherd, der Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB-Schiedsrichter. Hallo, liebe Grüße.
Hallo zusammen, liebe Grüße zurück.
Alex, erste Frage, hier ist der Thomas. Hast du noch den Spielberichtsbogen, wo du mir nach 7 Minuten eine gelbe Karte gegeben hast, damals in der Verbandsliga oder Landesliga Rheinland? Hast du mir
das
mal gezeigt?
Das ist natürlich eine Steilvorlage. Ich habe ihn dir gezeigt und natürlich habe ich ihn noch. Die erste gelbe Karte in dem Spiel von, ich glaube, 17 in der Saison, wie du mir mal erzählt hast. Ne?
Genau, ich habe das Signal gesetzt.
So kann man das, du warst sogar Mannschaftskapitän damals.
Genau, ja. Ja.
Also der Mann hat auch ein Gedächtnis wie ein Elefant und hat aber natürlich auch, und dann wollen wir doch wirklich mal darüber sprechen, all das mitbekommen, was am Wochenende passiert ist. Und wir nehmen jetzt wirklich mal auch dieses Statement von Gjasula, der eben die rote Karte bekommen hat für ein Foul, worüber man diskutieren kann und was wir gleich auch tun. Und danach sagte er dann eben das hier.
Es kann nicht sein, dass jede Woche Schiedsrichter einfach irgendwie handeln, wie sie Lust haben, wenn sie es nicht sehen. Weil wenn er es sehen würde, würde er es ja nicht pfeifen. Das heißt, er sieht es nicht. Einfach nach Gefühl verteilen wir jetzt hier rote Karten Woche für Woche. Das geht nicht. Und die sind spielentscheidend. Ein Spieler wird gesperrt, der kriegt Geldstrafen, ein Verein leidet darunter. Und nur weil der Schiri jetzt irgendwie Lust hat, irgendwie eine rote Karte zu geben, ohne es richtig gesehen zu haben. Und das geht nicht. Deswegen muss auch in Zukunft daran was geändert werden. Schiris müssen genauso Strafen kriegen wie auch Verein und Spieler.
Rums. Soweit also Klaus Gjasula. Alex, wie ist diese Aussage bei euch beim DFB, bei den Schiedsrichtern angekommen?
Na gut, wir wissen natürlich auch, dass sowas in der Emotion gesagt wird nach dem Spiel. Der Spieler bekommt einen Platzverweis, den er nicht akzeptiert. Dazu hat er auch durchaus Gründe. Aber was da natürlich kommt, ist schon deutlich drüber. Also zu fordern, Schiedsrichter müssten dafür bestraft werden. Also ich sprach ja auch von einer Geldstrafe, finden wir schon deswegen falsch, weil ein Fehler, den ein Schiedsrichter begeht, kein Vergehen ist. Kein Vergehen wie ein Foulspiel beispielsweise, für das es eine rote Karte gibt. Ein Spieler bekommt ja auch keine Strafe, wenn er ein Eigentor schießt oder einen Strafstoß verursacht beispielsweise. Das wäre dann an dieser Stelle sozusagen die Vergleichsebene. Insofern, also die Forderung nach einer Strafe, die weisen wir natürlich zurück.
Ich glaube, ich habe ihn ja erlebt und er hat bei mir am Mikrofon gesprochen. Wie du sagst, ich glaube, da kam vieles zusammen. Die Enttäuschung, dann das Gefühl, das ist keine rote Karte. Insgesamt hast du das ja jetzt gerade so ein bisschen eingeordnet. Ich glaube, worauf er hinaus wollte, war, dass es für Fehler, die es in der Spielleitung gibt, vielleicht auch eine Konsequenz gibt, wie eine Sperre oder sowas. Ist das etwas, wo du sagst, das lassen wir uns von Spielern nicht vordiktieren oder von Vereinen? Oder gibt es tatsächlich auch so etwas mal verbandsintern, dass man über so etwas nachdenkt?
Also Schiedsrichter werden ja nach ihrer Leistung bewertet. Da sitzt ein Beobachter im Stadion, der sich das Spiel anschaut. Das wird hinterher natürlich auch nochmal in aller Ausführlichkeit besprochen. Es gibt einen Beobachtungsbericht, auch nochmal im Videoportal, die einzelnen Szenen mit einem sehr, sehr ausführlichen Kommentar dazu. Also das wird natürlich aufgearbeitet. Und natürlich, wenn es ums Leistungsprinzip geht, wird natürlich schon geschaut, was machen wir mit dem Schiedsrichter, der vielleicht mal einen Fehler begangen hat. Was heißt das für die nächsten Spielleitungen? Also ich muss nochmal trotzdem auf den Vergleichsmaßstab zurückkommen und damit auch deine Frage beantworten. Eine Strafe ist nochmal was anderes. Wenn ein Schiedsrichter vielleicht mal eine Pause bekommt, wenn man sagt, okay, der ist jetzt gerade nicht ganz so gut in Form oder möchte das vielleicht auch selbst, dann ist das ja keine Sperre, sondern dann ist das eine leistungsorientierte Ansetzung oder Nichtansetzung, die dann passiert. Natürlich gibt es sowas im Schiedsrichterbereich. Das gibt es ja bei Spielern auch. Bei denen gilt auch das Leistungsprinzip, aber es kann natürlich auch sein, dass man sagt, der braucht jetzt kein Aussetzen, sondern der braucht vielleicht das nächste Spiel, weil er auch darauf brennt, einen Fehler beispielsweise wieder gut zu machen. Also das ist von Fall zu Fall verschieden und wird natürlich genauso entschieden, wie es bei den Mannschaften auch der Fall ist, wo ein Trainer das zu entscheiden hat. Aber nochmal, ein Spieler bekommt ja keine Strafe im Sinne einer Geldstrafe, wenn er ein Eigentor schießt, einen Strafstoß verursacht oder irgendetwas anderes macht. Der wird gesperrt, wenn er eine rote Karte sieht oder eine gelb-rote Karte bekommt. Und das ist schon ein Unterschied.
Wir sprechen aber nochmal über den Auslöser des Ganzen. Klaus Gjasula hat ja sinngemäß gesagt, der Schiedsrichter hat die Szene gar nicht so richtig gesehen und hat dann mehr oder weniger aus Willkür die rote Karte gezeigt. Wie schätzt du das ein? Ist es überhaupt die richtige Entscheidung gewesen, da rot zu ziehen? Weil das Foul schon auch Möglichkeit gibt, darüber zu diskutieren, ob das nicht ein bisschen zu hart war.
Gjasula hat ja gesagt, entscheidet so ein bisschen, wie er Lust hat. Und das ist natürlich nicht der Fall. Wenn man sich die Szene anschaut, dann sieht man, dass Gjasula mit gestreckten Beinen und offener Sohle in den Zweikampf geht. Der Punkt ist, er trifft dann aber nicht mit der offenen Sohle. Und wir haben bei der Frage, ob ein grobes Foulspiel vorliegt, haben wir letztlich drei Kriterien, die ein Schiedsrichter bewerten soll. Erstens, die Frage, ist der Ball spielbar? Ja oder nein? Ist er in Spielnähe? Wird das versucht, den Ball zu spielen? Das kann man hier, denke ich, bejahen. Zweitens, wie ist die Dynamik? Wie ist die Intensität eines Einsatzes, die ist hier sicherlich hoch. Drittens, wie ist das Trefferbild? Das Trefferbild, damit ist gemeint, wie trifft der Spieler, also mit offener Sohle beispielsweise, und auch die Frage, wo wird der Gegner getroffen? Oberhalb des Knöchels, wo die Verletzungsgefahr nochmal größer ist, oder an der Fußseite beispielsweise. Und da muss man ganz klar sagen, also mit der offenen Sohle wird er hier nicht getroffen. Das war am Ende ein Streiftreffer. Aber, und das ist entscheidend, aus der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld, der sieht natürlich, der geht da mit gestreckten Beinen und offener Sohle rein, aus der Wahrnehmung des Schiedsrichters lag hier ein entsprechendes Trefferbild vor, das eine rote Karte gerechtfertigt hat. Schaut man sich die Bilder an, muss man sagen, das ist nicht der Fall. Also diese rote Karte hätte es nicht geben sollen. Ich möchte nur einfach entschieden widersprechen, wenn es heißt, der entscheidet nach Lust. Nein, der entscheidet nach seiner Wahrnehmung. Und aus dieser Wahrnehmung folgt eine Bewertung. Und wenn der Schiedsrichter ein Trefferbild mit der offenen Sohle wahrnimmt oder wahrzunehmen glaubt auf dem Feld, dann wird er hier im Verbund mit der hohen Dynamik zu einer roten Karte greifen. Denn, das habe ich gerade noch vergessen, ich habe von 3 Kriterien gesprochen. Sind 2 von diesen 3 Kriterien erfüllt, dann spricht das für eine rote Karte, die dann in aller Regel auch gegeben wird. Intensität und Dynamik waren ja hoch. Und das Trefferbild wurde vom Schiedsrichter eben entsprechend wahrgenommen. Aber nochmal, mit den Bildern ist es sicherlich keine rote Karte. Aber der Vorwurf der Willkür, der ist mit Sicherheit überzogen.
Die rote Karte von Jasula war ja jetzt ein bisschen auch Anstoß, um einfach mal über Schiedsrichter zu sprechen. Vor allem an diesem Spieltag ist mir aufgefallen, waren die Schiedsrichter extremst in der Kritik. Also sowohl in Rostock als auch in Wiesbaden. Wir waren in Mannheim, Weggi. Ist euch das auch aufgefallen, dass das in den letzten Wochen so ein bisschen mehr Temperatur bekommen hat, die ganze Nummer? Oder ist das völlig normal, weil man jetzt mittlerweile in einer Phase in der Saison ist, wo auch viele Vereine nervös werden, Stichwort Trainerentlassung? Wie nehmt ihr das wahr?
Wir nehmen das natürlich wahr, dass die Kritik zunimmt. Wir hatten ja schon in der vergangenen Saison immer mal wieder diese Thematik, dass es Kritik an Schiedsrichterentscheidungen gab. Wir haben versucht, so ein bisschen gegenzusteuern, indem wir uns auch mit den Trainern getroffen haben, im Trainingslager lange gesprochen haben. Das war übrigens auch vor dieser Saison der Fall. Klar, da geht's um eine ganze Menge, da steht viel auf dem Spiel. Es geht ja auch immer sehr eng zu in der dritten Liga, was so die Tabellenstände betrifft. Und das erhöht die Temperatur an dieser Stelle natürlich nochmal. Es wird mit den Schiedsrichtern und den Schiedsrichterinnen aufgearbeitet, was sie da machen. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie begegnen wir dieser Kritik, führen natürlich auch Gespräche mit den Clubs, mit den Sportverantwortlichen, mit den Trainern. Das sind ja immer Dinge, die hinter den Kulissen stattfinden, weil die sich natürlich auch melden und sagen, Mensch, da ist eine Entscheidung getroffen worden, die hat uns jetzt nicht so gefallen. Es gab da ja beim Waldhof Mannheim gegen Essen auch noch eine zweite Situation mit dem Strafstoß, über den wir, glaube ich, auch nicht lange diskutieren müssen. Schiedsrichter nimmt ein Foulspiel wahr, es liegt aber kein Foulspiel vor. Klar, dann haben wir auch immer wieder die Diskussion, warum gibt es eigentlich keinen Videoassistent in der dritten Liga? Ich glaube, die Diskussion müssen wir an dieser Stelle nicht nochmal führen. Klar ist aber auch, hätte es ihn gegeben, dann hätte es in den beiden erwähnten Fällen rote Karte und Strafstoß natürlich einen VAR-Eingriff gegeben. Die ließen sich auch relativ gut auflösen mit den Bildern. Das ist nicht immer der Fall. Nehmen wir wahr, finden wir natürlich bedauerlich, dass das so weit kommt. Wenn es Kritik gibt an Entscheidungen, die zweifelhaft sind oder die vielleicht auch falsch sind und die Kritik sachlich bleibt und auch inhaltsbezogen ist, dann haben wir damit überhaupt kein Problem. Es ist immer so ein bisschen eine Frage der Temperatur und der Art und Weise, wie sowas gesagt wird, denn das verbessert ein Verhältnis natürlich letzten Endes nicht und hilft am Ende, glaube ich, dann auch niemand, wenn der Ton nicht stimmt.
Du hast das gerade angesprochen mit dem Videoassistenten. Ich habe die Konferenz gemacht mit Fabi Klos am Samstag. Da hatten wir auch einen Überblick über viele Spiele. Sehen dann auch in der dritten Liga nicht nur junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, sondern auch Robert Kamka hatte, glaube ich, keinen guten Tag gestern in Regensburg. Fabian Michel, das Spiel habe ich auch gesehen, die ja wirklich ein großes Talent ist. Und wir sprechen ja auch eigentlich immer nur positiv über Schiedsrichter hier in unserem Podcast. Hatte, glaube ich, auch nicht den besten Tag. Und dann habe ich abends die U20-WM gemacht und sehe dort ein Experiment der FIFA, nämlich diesen FVS, den Football Video Support. Das bedeutet nichts anderes als eine Challenge. Jeder Trainer hat 2-mal die Möglichkeit, im Spiel eine Karte zu zeigen an den 4. Offiziellen und somit den Schiedsrichter an den Monitor zu schicken. Jetzt muss man wissen, eine U20-WM wird jetzt auch nicht so produziert wie Bundesliga oder wie eine große WM, sondern braucht mindestens 3 Kameras. Die gibt es in der dritten Liga auch. Und er hat dann die Zeit, selber sozusagen die Bilder hin und her zu schieben, rote Karte zu checken, vielleicht sogar abseits zu checken und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre doch technisch in der dritten Liga mehr als möglich und sicherlich auch eine Unterstützung für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in dieser Liga. Nicht den Video Assistant Referee wie in den ersten beiden Bundesligen, sondern diesen Video Support. Habt ihr darüber auch schon mal diskutiert?
Letzten Endes ist das eine Entscheidung, die die Liga treffen muss, ob sie sich so ein Modell vorstellen kann oder nicht. Wir sind ja sozusagen nur das ausführende Organ. Wir sind letzten Endes die Dienstleister so gesehen. Die Diskussion hatten wir schon mal, auch schon von einer ganzen Weile. Ob das eine Möglichkeit ist oder nicht, wir haben noch nicht so die richtigen Erkenntnisse und nicht so die richtigen Auswertungen von der FIFA bekommen, die uns jetzt in den Stand versetzen würden, da final drüber zu urteilen. Ist aber tatsächlich so, dass es jetzt schon international bei verschiedenen Turnieren eingesetzt worden ist. Vielleicht wie ein, zwei Gedanken dazu. Auf der einen Seite, du hast das schon richtig gesagt, würde das dazu führen, dass es in diesen Spielen keinen direkten Videoassistenten gäbe, sondern im Prinzip nur einen Operator, der mit am Spielfeld dran sitzt oder woanders und der dafür sorgt, dass die Bilder entsprechend ausgespielt werden, die der Schiedsrichter sich angucken kann. Klar ist aber auch, wenn man sich diese Bilder anschaut und hat wenige Kameraeinstellungen, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass sich nicht jede Situation so klar auflösen lässt. Das ist ja der Punkt auch letzten Endes in der dritten Liga insgesamt. Da sind dann teilweise 4 Kameras. Das führt dazu, dass manche Situationen einfach nicht aufzulösen sind, im Graubereich bleiben müssen. Das würde sich jetzt durch dieses System nicht ändern. Also Wunderdinge darf man da nicht erwarten. Aber nochmal, wenn die Liga sich entscheiden würde, das hätten wir gerne, dann müsste man drüber sprechen. Und nochmal, wir sind letzten Endes diejenigen, die dann sagen, okay, dann müssten wir schauen, wie wir das entsprechend umgesetzt bekommen. Aber die Entscheidung, die fällt woanders, nicht im Schiedsrichterbereich.
Vielleicht noch eine emotionale Frage, weil es am Wochenende ja Kritik gab, wie ich finde auch berechtigte Kritik. Und ich glaube, ihr könnt ja auch damit umgehen. Wenn du dann so zwei Schwalben siehst, wie von Schumacher in Wiesbaden und von Völke in Mannheim, wo ich selber sage, also da will ich jetzt kein Moralapostel sein, aber das kotzt mich an. Gibt es da eigentlich bei euch auch mal, dass ihr irgendwo da nochmal den Verein zurückspielt? Also da gibt es ja auch Situationen, du führst 4-1, da kann ich mal zum Schiedsrichter gehen und sagen, das war einfach Mist von mir, dass ihr nicht immer nur die Prügelknaben seid, sondern auch das mal weiterspielt, was ihr da empfindet.
Ich finde es zumindest gut und wichtig, dass das hier auch angesprochen wird, denn das eine ist der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin, der oder die eine Schwalbe vielleicht nicht als solche identifiziert, sondern auf Strafstoß entscheidet. Okay, und wenn es daran Kritik gibt, können wir das auch nachvollziehen und gehen damit entsprechend um. Nochmal, gerade wenn sie sachlich geäußert wird, ist das alles völlig in Ordnung. Und eine gewisse Emotionalität, gerade im Spiel und nach dem Spiel, gehört natürlich auch dazu. Nehmen wir zur Kenntnis, ist dann immer wichtig, dass man irgendwann wieder in den Modus kommt, vernünftig drüber zu sprechen. Die andere Seite, du hast es angesprochen, ist aber natürlich die Spielerseite. Und wenn wir da in der Situation sind, dass ein Spieler zu einem Täuschungsmanöver greift, wie das jetzt auch in den erwähnten Fällen so gewesen ist, dann müsste man bitteschön auch darüber sprechen und sagen, hey, die wissen halt eben auch, es gibt den Videoassistenten nicht. Und übrigens einer der Segnungen, die der Videoassistent mit sich gebracht hat, ist, dass es deutlich weniger Schwalben gibt in den Spielen, in denen Videoassistent aktiv ist. Ich glaube, das muss ich nicht erklären, warum das so ist. Das ist auch nachvollziehbar. Aber darüber muss man natürlich sprechen. Und natürlich wird das umgekehrt auch gespiegelt, dass wir auch mal sagen, ihr bringt uns dann aber auch in die missliche Situation, zu versuchen, auf diese Art und Weise einen Vorteil sozusagen sich zu erschleichen. Das gehört, finde ich, dann schon auch auf die Tagesordnung. Das gehört schon auch in die Gespräche, wenn Spieler sowas tun. Denn das ist natürlich eine Unart, die es nicht geben sollte, die unsportlich ist. Und dann ist es bedauerlich, wenn sie nicht identifiziert wird. Aber da sind natürlich auch die Vereine gefordert, klar.
Und viel Kritik gab es auch am Einsatz der japanischen Schiedsrichter in der dritten Liga. Da hat Pele Wollitz ja zum Beispiel auch gesagt, dass ihm das gar nicht gut gefallen hat, weil eben die Kommunikation schwierig ist. Wie fällt denn da eure Bilanz aus und mit Blick auch in die Zukunft? Wird es das wiedergeben? Werdet ihr das ausbauen? Oder war das jetzt dann doch ja zu dünnes Eis, sag ich mal?
Die fällt positiver aus, als Pele Wollitz sie dargestellt hat. Wir haben ja auch mit anderen Vereinen gesprochen, von denen es auch durchaus andere Stimmen gab. Also Wollitz war jetzt nicht der Einzige, der sich dazu geäußert hat. Wir haben auch viel positives Feedback bekommen. Klar ist das erstmal für die Spieler ungewohnt, wenn da jemand nicht die deutsche Sprache spricht, sondern sich auf Englisch verständigt. Sie hatten auch teilweise ziemlich knackige Spiele, muss man sagen. Aber grundsätzlich ist das eine Kooperation. Waren ja auch deutsche Schiedsrichter, die in Japan gepfiffen haben. Dort in der J-League, also in der höchsten Liga. Und wir empfinden diese Kooperation als sehr positiv, als sehr fruchtbar für beide Seiten. Wollen die auch gerne fortsetzen. Nehmen natürlich das Feedback unterschiedlichster Art auch mit, machen uns unsere Gedanken darüber. Aber nochmal, da ist die Bilanz insgesamt positiv, weil wir schon der Meinung sind, die haben diese Spiele insgesamt wirklich gut und sauber über die Bühne gebracht. Das schließt ja nicht aus, dass es hier und da Kritik gibt, aber nochmal, da sind wir durchaus positiver gestimmt als Pele Wollitz.
Im Übrigen muss man mal sagen, ich habe das Spiel gesehen und der japanische Schiedsrichter dort hat ein völlig einwandfreies Spiel gepfiffen. Und diese Kritik, die danach kam, die kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also das muss man ja auch mal sagen.
Das kommt dazu, man ist da sicherlich auch mal unterschiedlicher Auffassung und wenn man knackige Spiele bekommt, gab es ja mehrere Situationen in den Spielen, auch Strafstoß ja nein, beispielsweise Handspiel ja nein, das ist für uns insgesamt gut gelöst worden und möchte das jetzt gar nicht im Detail kommentieren, was es da auch an öffentlichen Einwänden vielleicht gegeben hat, aber unsere Bilanz ist wie gesagt insgesamt positiver, gerade auch in sportlicher Hinsicht und das muss an dieser Stelle glaube ich auch mal betont werden, insofern stimme ich dir da ausdrücklich zu.
Dann noch schnell Blick nach vorne. Die nächsten Spiele stehen ja schon an in der dritten Liga. Unter anderem das Top-Duell Saarbrücken gegen Duisburg, bei dem es zu dem Einsatz der Refcam kommt. Also es ist eine ganz besondere Kamera. Das ist, haben wir natürlich schon mal gesehen. Aber ausgerechnet bei diesem Spiel ist es natürlich super interessant. Schiedsrichter ist Nico Fuchs, glaube ich, bei der Partie. Das ist ja auch von euch oder in Kooperation mit euch. Was erhofft ihr euch von solchen Aktionen, von dem Einsatz der Refcam? Also welchen Mehrwert bietet das für euch dann im Nachgang auch?
Das bietet für uns zum einen den Mehrwert, dass es mehr Verständnis gibt für die Position und die Tätigkeit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Deswegen machen wir das Ganze in erster Linie auch. Die Leute, die zuschauen, sollen mal mitgenommen werden, auf dem Platz sehen, wie dynamisch das Ganze ist, wie eng manche Situationen sind, wie schwierig auch manche Entscheidungen zu treffen sind. Die Reaktionen, die wir bis jetzt bekommen haben auf die Einsätze, waren auch wirklich zu einem immensen Anteil positiv bis euphorisch. Viele haben gesagt oder geschrieben, hey, das ist wirklich mal ein völlig neuer Einblick, wir sind ganz nah mit dabei. Wir sehen auch, was da für ein irres Tempo teilweise drin ist, wie die Schiedsrichter dem folgen müssen, auch wie sie mit den Spielern kommunizieren. Ich glaube, das nimmt viele schon mit und sie bekommen mal so einen Einblick, wie das so ist für einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin auf dem Feld. Auf der anderen Seite bietet es uns auch Schulungsmaterial, denn wir können, wenn wir die Szenen auswerten, natürlich schon darauf achten, wie ist das Positionsspiel des Schiedsrichters, wie ist die Kommunikation mit den Spielern beispielsweise, wie hat er bestimmte Situationen wahrgenommen. Ganz konkret heißt das ja auch, manche Situationen können wir dann aus dem Blickwinkel des Schiedsrichters besser bewerten und auch mal schauen, konnte er bestimmte Situationen überhaupt wahrnehmen oder nicht, warum hat er sie getroffen, wie er sie getroffen hat. Das gibt dann auch Aufschluss, auch wieder etwas, das man nach außen geben kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir stimmen dem sehr gerne zu. Das ist ja inzwischen auch von Seiten des IFAB ein ganz reguläres Trial, das die Verbände einsetzen können. Machen wir jetzt in der dritten Liga tatsächlich das erste Mal in einem Live-Spiel. Es gab in der vergangenen Saison schon Refcam-Einsätze in der dritten Liga, die zwar von euch auch ausgewertet worden sind, aber eben erst nach dem Spiel. Jetzt wird es eben so sein, es wird zwar keine direkte Live-Übertragung der Bilder der Kamera geben, aber wie man das so in der Fachsprache nennt, near live, das heißt, so in den Zeitlupenpaketen wird man sehen, in der Halbzeitpause, nach dem Spielende beispielsweise, werden die Szenen gezeigt. Und sicherlich auch, das kann ich, glaube ich, an der Stelle schon verraten, tatsächlich auch ein bisschen häufiger im Spiel, als wir das bis jetzt in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga gesehen haben. Warum? Weil es ja in der dritten Liga insgesamt weniger Kameras gibt. Wenn dann eine weitere dazukommt, nämlich die sogenannte Refcam, bedeutet das ja auch, dass natürlich das Bedürfnis da ist, mal ein bisschen mehr davon zu zeigen. Das werden wir sicherlich auch tun. Ich werde morgen selbst auch mit vor Ort sein in Saarbrücken, den Schiedsrichter begleiten bei dem Refcam-Einsatz, selbst auch im Ü-Wagen sitzen und das Ganze mit begleiten und freue mich sehr drauf, weil ich glaube, das ist wirklich eine schöne Sache und auch eine schöne Sache, dass wir das in der dritten Liga machen können.
Ein Grund mehr, morgen einzuschalten.
Und Alex kann sich freuen auf die Liona von Dirk Jochum.
Dann tue ich das doch.
Noch interessanter wäre nur die Modcam, wenn Thomas Wagner ein Spiel moderiert. Da gibt es auch ganz neue Blickwinkel.
Oh ja, das könnten wir mal machen, die Modcam. Super.
Da könnt ihr mehr Verständnis generieren für den Job der Moderatoren und Kommentatoren. Macht das genau. Unbedingt.
Alex, vielen Dank, dass wir mit dir über die vielen Themen sprechen konnten. Das tut immer ganz gut, da auch mal ein bisschen das alles zu sortieren und das aus eurer Warte auch zu betrachten. Und wenn da nochmal Bedarf ist, kommen wir immer gerne auf dich zurück.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Euch weiter eine gute Sendung.
Danke. Alex,
danke.
Tschüss.
Tschüss.
Eins abschließend möchte ich noch ganz kurz mal insgesamt sagen, da wäre jetzt auch die falsche Ansprechpartner gewesen. Ich war gestern bei der Bundesliga und habe es gestern von der Pressetribüne mal gesehen. Was unten übrigens los ist, rund um den vierten Offiziellen, das ist im Fußball mittlerweile wirklich einfach nur krank. Das Spiel beginnt und ab der ersten Minute gibt es einen Überbietungswettbewerb von beiden Bänken, wer mehr rumkrakeelt, wer mehr sich beschwert. Es gibt keine Entscheidung mehr, selbst im Mittelfeld, wo es einen kleinen Freistoß gibt, die nicht kommentiert wird. Und das ist zum Beispiel in der dritten Liga auch so. Ich habe das Gefühl, es geht von Anfang an nur darum, irgendwie so einen Druck aufzubauen, dass der irgendwann eine Entscheidung fällt. Und das muss ich ehrlich sagen, ich gucke viel Handball, viel Eishockey, viel Basketball. Das gibt es in anderen Sportarten einfach nicht.
Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist, glaube ich, ein Fußballproblem. Ja. Der vierte Offizielle ist ein weicher Faktor in diesem Spiel. Den kannst du irgendwie beeinflussen. Ist auch nur ein Mensch einfach. Ne?
Aber früher, als es ihn nicht gab, sind sie zu den Linienrichtern gerannt. Das war auch schlimm. Ja, also das ist schon fußballspezifisch, ja. Muss man auch mal sagen.
Wir fragen nochmal Christian Straßburger am Flughafen in München, was Gate? Wir staunen darüber, dass du noch da bist, weil eigentlich sollte dein Flieger schon längst in der Luft sein. Aber es ist ja schön, also, dass du noch da bist.
Also ich glaube, Thomas Wagner und ich, wir können Geschichten erzählen, wie wir nachts dann noch gemeinschaftlich irgendwie geguckt haben, dass wir ein Hotel bekommen, in einem Bett geschlafen, gekuschelt, weil der Flieger nicht ging und sowas. Hier überrascht mich gar nichts mehr, aber ja, in dieser Sekunde beginnt das Boarding und es geht gleich nach Köln.
Das heißt, du musst dich ausklinken? Nicht, dass wir dich loswerden wollen, aber wir brauchen ja Planungssicherheit.
Es ist im Prinzip hier ein historischer Moment. Ich gehe vor Thomas Wagner. Und ganz ehrlich, ich genieße das jetzt einfach auch mal.
Ciao, Strassi.
Komm gut nach Hause. Bis dann.
Mach's gut. Servus. Tschüss.
So, Frage der Woche müssen wir noch machen, bevor ich auch gehe, ne?
Du musst auch gleich schon gehen.
Ja, in 10 Minuten, ich habe das gesagt. Heute ist eng.
Also, ihr begegnet euch in der Luft quasi.
Ganz genau. Und ich fahre mit dem Zug, aber wenn ihr so viele Leute einladet, das ist ja Wahnsinn, aber gute Gesprächspartner heute.
Ich fand die Organisation bislang hervorragend.
Ja, absolut.
Also, das hat alles bislang funktioniert.
Wunderbar.
Jetzt machen wir erst die Frage der Woche, würde ich sagen. Oder müssen wir noch was Sportliches? Natürlich müssen wir ganz viel sportlich eigentlich noch.
Aber lass uns, ich hab noch eine Viertelstunde knapp Zeit.
Ja, gut, dann würde ich sogar fast sagen, fangen wir mit dem Sportlichen an, oder?
Du bist der Chef, Yannick.
Ja.
Du bist der King of Content.
Ja, weil wir ja gerade von dieser Schiedsrichterentscheidung Essen kamen.
Dann nicht lange diskutieren, ja. Sport.
So, Essen, 1-6 in Mannheim.
Ja, ein Spiel, das natürlich nie 6-1 ausgehen darf. Schipnowski, der Schuss, der schießt den wahrscheinlich irgendwo in den Neckar. Alles geklappt. Der Waldhof sich aus seiner Krise befreit. Und Essen war schon defensiv teilweise, muss man sagen, nachher vogelwild. Beim 4-1 hat ja Uwe dauernd gerudert, dass sie hinten stehen. Weil du siehst ja auch, was so ein Ergebnis auslösen kann. Ich würde jetzt sagen, du hast ein Spiel verloren in Mannheim, das kannst du verlieren. Aber du hast an den Löwen gesehen, 1-5, das bleibt dann auch psychologisch stehen. Und 6 ist natürlich schon ein Ding. Sie kriegen viel zu viele Gegentore. Für mich sinnbildlich Rios Alonso, für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga. Der den Ball, also den ersten kriegt er unglücklich, den zweiten, das darf ihm natürlich nicht passieren. Und du hast auch an den Aussagen dann von Jasula gemerkt und Uwe, wir sind doch keine unfaire Mannschaft. Das kommt schon relativ früh in der Saison. Also da siehst du auch, was, obwohl sie das alle natürlich wegschieben, auch für einen Druck in Essen gerade im Moment drauf ist.
Ja, Druck ist enorm. Was mich verwundert, sind die Ausschläge. Also wenn du so ein 1-6 in Mannheim verlierst, du hast dieses Spiel in Aachen zu Hause, was auch nicht gut war. Zur Wahrheit gehört aber auch, das Spiel darf nie im Leben 1-6 ausgehen.
Sag ich ja.
Aber ein Muster ist erkennbar. Sobald Jasula nicht auf dem Feld ist, fehlt komplett die Ordnung. Es ist so ein bisschen vogelwild. Und das ist dann schon erschreckend jetzt auch im Hinblick auf...
Moustier hat natürlich auch gefehlt.
Genau, und die beiden fehlen ja jetzt in der englischen Woche. Also das wird dann interessant zu sehen sein. Aber Essen ist ja auch nicht der einzige Standort in der dritten Liga, wo es heiß hergeht. Es ist schon auffällig, dass viele Favoriten wirklich nicht in die Spur kommen. Ne? Also
ich würde aber noch eins zu Essen sagen. Wenn ich zum Beispiel Kostka gesehen habe, wie der marschiert ist, selbst bei 1-5 noch. Ich finde es ja grundsätzlich eher positiv, dass die Mannschaft sagt, wir wollen hier noch was machen. Aber beim 4-1 weißt du eigentlich, das Spiel können wir nicht mehr gewinnen. Dann sieh wenigstens zu, dass du die Hütte nicht richtig voll bekommst. Ne? Auch Stichwort Torverhältnis.
Ja.
Ja, aber besser, es geht in einem Spiel mal alles schief, als in jedem Spiel ein bisschen. Aber du hast natürlich recht, das bleibt dann schon auch erstmal ein bisschen hängen.
Das ist am Mittwoch, jetzt 1-6. Gegen Hoffenheim 2.
Das ja, ohne das Herzstück im Mittelfeld, das ist ja schon eine ganz eklige Nummer.
Genau.
Ganz anders ist die Lage beim MSV Duisburg. Der MSV grüßt weiter von der Tabellenspitze. Sieg gegen Ingolstadt nach Rückstand. Ich war dort und bin wirklich beeindruckt von dieser Energie, die da herrscht, aufgrund der Fans natürlich auch, aber auch die Mannschaft, die hat so eine unfassbare Energie und so einen unfassbar großen Hunger, lässt sich da überhaupt nicht beeindrucken von einem Rückstand und das ist schon fast ein bisschen beängstigend und ich glaube, da haben wir den nächsten Aufsteiger, der durchmarschieren könnte.
Oh, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wann müssen wir denn mal ernsthaft darüber nachdenken, dass das dann doch durchgehen kann, weil der Abstand ist schon extrem oben.
Also es funktioniert halt alles, ne? Also alle, die von draußen reinkommen, funktionieren dann. Schon 10 Joker-Tore. Ein Susek ist, also was das für ein guter Kicker ist. Wahnsinn, wie der jetzt auch das Tor macht nach seiner Verletzungspause direkt. Und jeder halt für den anderen. Das ist auch so ein bisschen das Credo. Der Trainer hat gesagt, ich muss eigentlich fast nur noch laufen lassen, weil die Mannschaft aus sich so einen großen Hunger entwickelt. Und das merkst du auch an, was die dann für eine Freude haben nach dem Spiel. Ali Hahn, der Kapitän, war im Interview da, der hat auch gesagt, das ist einfach so geil hier mit den Fans. Und das, also man merkt wirklich, wie befreit Duisburg ist, alle Beteiligten, dass sie endlich wieder in der dritten Liga sind. Und das schiebt die gerade richtig an.
Und jetzt haben sie die Möglichkeit, ich glaube, Mittwoch spielen sie, Dienstag in Saarbrücken, ne, haben wir gerade gehört. Das ist natürlich schon mal ein erstes Brett und dann spielen sie Freitag gegen Rostock. Also danach wissen wir wirklich Bescheid, wie es um die Form
geht. Und dann haben sie, glaube ich, noch die Löwen und Essen auch noch direkt im Anschluss.
Also ich sage, du hast die Frage gestellt. Ich sage, wenn wir heute in 3-4 Wochen immer noch davon reden, von einem vergleichbaren Aufstieg, Vorsprung, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber jetzt kommen die englische Woche, die zweite. Jetzt kommt auch langsam so die Witterung, wo es mal ein paar Verletzungen geben kann. Böden, also es kann, weil das ist ja Wahnsinn, wie die starten. Aber ich habe letztes Jahr auch schon früh, da waren es nur 4 Siege oder sowas oder mal 5. Das kann auch schnell dann irgendwann ins Kippen kommen, wenn auch die Lockerheit oder dieses Unbedarfte im Kopf irgendwann mal weg ist.
Ja, sie dürfen natürlich nicht die Erwartungshaltung entwickeln, dass das jetzt auch sein muss. Es darf keine große Enttäuschung aufkommen, wenn sie dann nur noch Fünfter sind oder so. Auch das wäre immer noch sensationell.
Das schafft übrigens Energie Cottbus ganz kurz. Ich finde, das schaffen die super, dass letztes Jahr ja eigentlich eine tolle Saison war und eigentlich am Schluss alle enttäuscht waren, das dieses Jahr positiv umzusetzen.
Ich habe mir am Freitag das Spiel angeschaut gegen Stuttgart 2. Ich bin wirklich beeindruckt davon. Also erst einmal Cigerci, es ist ein Geschenk für uns, für die ganze Liga, dass der in dieser Liga spielt. Das ist ein so geiler Kicker. 3 Vorlagen in einem Spiel, gefühlt 180 Beinis verteilt und der hat einfach nur Bock. Frau ist schwanger, also bei dem läuft alles im Leben, wirklich. Und dass Cottbus es in diesem schwierigen zweiten Jahr nach dieser ganzen Fehde mit Kraus und Wollitz und wir kriegen keine Spieler, relativ spät verpflichtet, dass die das wieder so konstant hinbekommen, Stand jetzt, muss man auch dazu sagen, ja, ist schon beeindruckend. Ich finde auch, sie haben gar nicht so schlecht nachverpflichtet. Also wenn du jetzt noch Funk und Lukiki heißt er, ne? Lukoki heißt er. Mhm. Biancardi spielt jetzt da. Also das ist schon auch Qualität.
Ja. Bei wem es auch richtig gut läuft, ist Mika Schröers. Dreierpack für Aachen in 18 Minuten. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir müssen mal ein bisschen mehr über Aachen sprechen. Aber jetzt haben wir heute wieder keine Zeit.
Mir hängt zum Kreuz.
Weil
auffällig ist, Schröers netzt, Noss netzt und Gladbach geht den Bach runter. Alle Jugendspieler von Gladbach netzen in der dritten Liga. Aber die große Borussia, wer weiß, wo es hinführt.
Na gut. Aber bei Aachen muss man dann auch sagen, diese Nachverpflichtungen, also bis die 3 kamen, hätte ich gesagt, klarer Abstiegskandidat. Gindorf, der den Unterschied macht. Ne? Also das ist schon...
Azuzi. Das ist einfach Azuzi-Arbeit dann auch.
Ja, bist du dir sicher, dass da noch nichts vorbereitet war? Also bevor wir jetzt alles ihm nur...
Das müssten wir ihn mal fragen, aber auf dem Papier würde ich erstmal sagen, da ist man ruhig geblieben mit Azuzi, der hat die richtigen Schlüsse gezogen, hat die richtigen Kontakte vielleicht auch gehabt dann.
Ja, Muzzicato ist, glaube ich, auch ruhig geblieben. Kannst ja als neuer Trainer auch mal verzweifeln an den ganzen Bedingungen, ne? Das sieht jetzt gut aus.
Das fällt mir übrigens bei Muzzicato auf, wenn man sich die Interviews mit ihm anhört nach dem Spiel. Er betont immer, im ersten Jahr müssen wir uns irgendwie finden, wir bauen eine Struktur auf, aber im zweiten Jahr greifen wir dann so richtig an. Also der schiebt schon so vor sich her, ich werde hier gar nicht entlassen, egal wie schlecht wir hier spielen. In meinem zweiten Jahr greifen wir so richtig an.
Jetzt greifen wir wieder an.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage rund um den Fußball oder die dritte Liga.
Shownotes.
Ihr könnt uns gerne eine Frage schicken per Sprachnachricht auf unser 4:3-Handy. Die Nummer, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Genau so ist es. Und hier ist die Frage der Woche für heute.
Ja, liebes 4:3-Team. Einmal der Anselm hier. Ich habe mal eine Frage der Woche für euch. Und zwar möchte ich gerne wissen, welche 5 ehemaligen Spieler oder Jugendspieler von Rot-Weiß Essen haben es geschafft, mit der Nationalmannschaft einen großen internationalen Titel als Spieler oder Trainer zu gewinnen. Also heißt entweder Weltmeister- oder Europameistertitel.
Okay, 3 können wir direkt schon mal sagen. Helmut Rahn, Horst Rubesch und Frank Mill.
Was schaffe ich mit Rahn, Mill.
Otto Rehhagel ist auch.
Rubisch. Otto Rehhagel.
Europameister geworden.
Genau, als Trainer.
Rehagles.
Ja.
Sollen wir noch dazu sagen, um richtig anzugeben, wann das war? Helmut Rahn, 54. Frank Mill, 1990.
Oh, jetzt Rubisch schieben wir hier 80. Nicht in so eine Favoritenstellung, das weiß
ich. Rubesch 80 und Rehhagel 2004.
Wer ist der Fünfte?
Der Fünfte? Mölders. Nee, Mölders
die
nicht.
Die hatten ja früher schon relativ große Trainer da gehabt, ne?
Was ist denn hier mit Röber?
Nee, Junge. Nee.
Bierhoff war ja
Schwarz-Weiß. Genau, sehr gut. Aber hatten die nicht Ivica Horvat zum Beispiel als Trainer? Aber der ist, glaube ich, Vize-Europameister mit Jugoslawien geworden. Das kann es dann nicht sein.
Ich werde, das ist irgend so ein Jugendspieler aus den letzten 10 Jahren, der nur in der A-Jugend gespielt hat oder so.
Weil der hat ja auch Jugendspieler gesagt, ne? Die anderen waren alle Spieler, die auch, Oder hat Bierhoff vielleicht sogar mal in der Jugend von Rot-Weiß auch gespielt?
Wir hätten sonst keinen Fünften.
Also ich finde, die 4 kamen jetzt schon relativ schnell.
Rahn, Mill, Robisch, Gehen auf Bier auf?
Willi Lippens hat ja hat zwar ein Länderspiel, glaube ich, eins für die Niederlande, er hat aber nichts gewonnen.
Aber hat er nicht sogar Deutsche gesagt? Wir sagen Bierhoff.
Vielleicht hat er in der Jugend da gespielt. Also der ist Schwarz-Weißer, Lackschuhverein vom Uhlenkrug, aber...
Gut, dann pokern wir ein bisschen. Ja.
Pokerface.
Und hören uns die Antwort an.
Ja, und die Antwort ist natürlich einmal chronologisch. Helmut Rahn, 1954 mit der Weltmeisterschaft in Bern. Horst Rubisch, 1980 mit einem Europameistertitel. Frank Mill, 1990 mit dem Weltmeistertitel in Italien. Otto Rehhagel, 2004 als Trainer von Griechenland Europameister geworden. Und natürlich zu allerletzt der einzige Jugendspieler von Rot-Weiß, der nicht Profi geworden ist, bei Rot-Weiß Essen, Mesut Özil, 2014 mit unserem letzten Weltmeistertitel. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Frage.
Schlecht.
Und bis dahin. Tschö.
Schlecht, das können wir höchstens als unentschieden verbuchen.
Boah, den hatte ich jetzt aber gar nicht mehr.
Hatte ich jetzt auch nicht.
Der ist so vom Radar verschwunden.
Das ist unfassbar weit weg, ja.
Ja.
Puh, ja gut, aber 4 von 5. Dafür, dass wir auch nur zu dritt waren. Also
Strassi hätte das gewusst.
Mit 3 von 4, 4 von 5.
Siehst du, ich wusste das nämlich, dass Bierhoff in einem anderen Essener Verein gespielt hat, aber es war die Essener SG. Wahrscheinlich die, wo dann die Damen irgendwie mal. Na egal.
Gut, aber schöne Frage.
Sehr gute Frage, ja.
Vielen Dank dafür.
Konnten wir auch beantworten, machen wir einen Haken dran.
Mehr Fragen, wie gesagt, auf unser 4:3-Handy. Dann blicken wir noch ganz schnell auf die englische Woche, geht ja direkt weiter. Dienstag, Mittwoch, kommendes Wochenende. Die Refcam haben wir schon erwähnt.
Genau.
Und das ist natürlich auch das absolute Top-Duell da, Saarbrücken gegen Duisburg. Ne? Da werden wir dann mal sehen, wer aktuell vielleicht die beste Mannschaft der Liga ist.
Ist schon geil, als MSV-Fan da jetzt hinzufahren, einfach zu wissen, okay, wir verlieren vielleicht, aber wir sind trotzdem Tabellenführer. Das sind jetzt Feiertage, die musst du mitnehmen. Saarbrücken natürlich geschwächt, Rizzuto fehlt, dann fehlt Elijah Kran. Das ist ein Problem, was sie, glaube ich, aufarbeiten müssen, diese unnötigen roten Karten.
Undiszipliniert halten.
Ja. Nochmal ein Wort zu Till Schumacher, also die Schwalbe gegen Wiesbaden, wirklich eine absolute Frechheit. Allein das ist schon eine Frechheit, das Interview danach lasse ich mal unkommentiert, weil da hätte man sich natürlich deutlich besser verkaufen können.
Aber vor allem, da muss ich dann wirklich aber auch sagen, das führt jetzt fast zu weit, der Schiri hat ja eigentlich guten Blick, die Schwalbe ist ja auch noch richtig schlecht, also das sieht ja so unbeholfen fast aus, also dass das noch belohnt wird, Wahnsinn. Ja.
Ein bisschen wie Andi Möller damals schon fast.
Nee, wohl, der sah ja wenigstens sehr, sehr elegant losgeflogen.
Ja, und dann am Wochenende...
Nee, wir haben ja noch Hansa gegen Cottbus.
Ach stimmt, das Wiedersehen mit Kraus, ja. Gut, das wird natürlich eine heiße Kiste.
Gut, da sage ich jetzt, bevor ich jetzt hier rausgehe, ihr könnt das ja dann zumachen. Also das ist jetzt aber auch ein Scheidespiel für Hansa. Ne? Also mit der ganzen Geschichte, mit dem Aufgeladenen drumherum, ein erneuter Sieg von Cottbus in Rostock, dann sprechen wir, glaube ich, nächste Woche hier auch über Personalien bei Hansa Rostock.
Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall eine Sprachnachricht bekommen. Von der Kollegin Steffi Blochwitz.
Die
war ja am Freitag mit Flotti bei Cottbus gegen Stuttgart und die haben auch vorausgeblickt.
Genau, mit unserem Experten Daniel Flottmann, ganz beeindruckt von Energie und diese Nachricht haben sie uns dann geschickt.
Schöne Grüße aus der Lausitz von
Flotti
und der Steffi. Wir sitzen jetzt hier auf den Trainerbänken der Cottbusser. Flotti sitzt auch tatsächlich auf dem Platz von Pele, der immer noch glüht, glaube ich. Also der hat immer noch Temperatur. Was für ein Spiel heute. 5:0. Was für eine Energieleistung. Flotti, warst du auch ein bisschen beeindruckt?
Definitiv die Zigerti-Show. Aber das wäre dem ganzen Spiel gar nicht gerecht geworden. Das ist wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung. Unfassbare Energie, unfassbare Leidenschaft, Flutlicht. Also wirklich alles, was dazugehörte.
Vor allem kann man da auch nicht so wirklich jemanden hervorheben. Bozziaris ein gutes Spiel gemacht. Engelhardt macht heute einen Doppelpack. Du hast gesagt, Chiarchi mit 3 Assists heute. Kein eigenes Tor gemacht, aber bei ihm ja auch die Besonderheit, er könnte jeden Moment Papa werden. Er stand auf dem Platz und hat sich das überhaupt nicht anmerken lassen.
Nein, er hat einfach diese ganze Positivität, die Euphorie mitgenommen und seine Mannschaft angesteckt, das Stadion angesteckt und die haben es natürlich dankend angenommen.
Und jetzt wartet er auf die Cottbusser, das besondere Spiel in Cottbus. Wir haben natürlich schon gehört, Pele verweigert oder will den Handschlag mit Maxi Kraus verweigern. Aber er ist umso motivierter, da was mitzunehmen.
Ja, und außerdem ist er ja Vorbild und Sportsmann. Und ich gehe davon aus, dass sie sich doch noch treffen und die Hand reichen und zeigen, dass sie wahre Sportsmänner sind und Vorbilder sein wollen.
Dann sind wir da sehr gespannt, das natürlich dann alles am Dienstag dann auch bei uns zu sehen. Ja, liebe Grüße nochmal aus der Lausitz nach Köln zum 4:3-Team. 5:0 ist unser Team hier heute. Der Sitz glüht immer noch und als Beweis schicken wir euch natürlich auch gleich nochmal ein Foto. Bis dann, viel Spaß.
Ja, von wegen 4:3. 2 sind nur noch übrig von den 4. Strassi im Flieger. Veggi ist jetzt während der Sprachnachricht gerade auch gegangen.
Der musste einen Zug bekommen.
Janik, und jetzt kommt die Überraschung. Ich gehe auch. Tschüss. Nein, ich werde dich natürlich nicht alleine lassen und hier noch abrappen, wie man das im Podcast Deutsch sagt.
Okay.
Wir fahren am Freitag dann, um schon mal darauf zu blicken, nach Duisburg gegen Rostock.
Genau.
Tipico Topspiel am Freitagabend.
Am Tag der deutschen Einheit.
Ja.
Wahnsinn. Ost gegen West. Ich mach das Ding jetzt schon mal heiß.
Zusammen mit Fabian Kloß und Christian Straßburger.
Genau.
Viel Programm in den nächsten Tagen.
Ja, wir freuen uns drauf und ja, wichtig immer einschalten und genießt die Woche. Ist ja kurz. Dienstag, Mittwoch gibt es Fußball, dritte Liga. Einfach toll. Freitag einschalten. Dann geht's weiter. Und dann ist endlich mal Länderspielpause. Und dann sortieren sich mal alle. Und dann geht's richtig
los. Für eine Woche. Und nächste Woche hören wir uns aber dann schon wieder.
Nächste Woche hören wir uns wieder.
In der frischen Folge 4:3. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Empfiehlt uns weiter. Liked uns. Sagt allen, die uns noch nicht kennen, dass es uns gibt. Und dass sie mal reinhören sollen. Da freuen wir uns sehr.
Und arbeitet alle an eurem PPDA-Wert.
Schöne Woche.
Ciao.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
United.